NDR Info. Themen des Tages.
Kein Machtwechsel, aber ein Wachwechsel an der Spitze des Landes Niedersachsen. Stefan Weil lässt los und lässt den scheinbar ewigen Kronprinz Olaf Lies ans Ruder.
Ich gehe am Ende doch leichten Herzens. Und zwar deswegen, weil ein sehr guter Nachfolger zur Verfügung steht. Ich habe heute den Gremien der SPD vorgeschlagen, dass Olaf Lies meine Nachfolge antritt.
Das Thema des Tages bei NDR Info heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem beleuchten wir in den kommenden 25 Minuten die Bilanz der geschäftsführenden Innenministerin Faeser zur Migration nach Deutschland. Und wir behalten die Lage in Frankreich nach dem politischen Aus von Marine Le Pen im Auge. Sie sieht sich als Opfer eines Systems, aber es ist nüchtern betrachtet eben die Konsequenz einer aufgeklärten und geahndeten Straftat. Zuerst aber der Blick nach Niedersachsen. Mit 34 in die SPD einzutreten, das ist kein politischer Frühstart. Schon 8 Jahre später Landesvorsitzender der mächtigen Niedersachsen-SPD zu werden, das war Expresskarriere. Aber die Zeit als Landesminister für Wirtschaft, für Umwelt, dann wieder für Wirtschaft, inzwischen 12 Jahre lang unter Ministerpräsident Weil, das muss auch dem Kronprinz Olaf Lies selbst lang vorgekommen sein. Nun aber macht der Landesvater den Weg frei für Lies und die Landes-SPD will den Wechsel bruchlos und geschlossen absolvieren. Lies wird also im Mai SPD-Chef, wieder und auch als Ministerpräsident Nachfolger von Stefan Weil.
Ich werde nicht wieder beim nächsten ordentlichen Landesparteitag der niedersächsischen SPD als Vorsitzender kandidieren. 13 Jahre sind genug. Aber ich werde auch meine Arbeit als Ministerpräsident beenden, nach 12 Jahren.
Mit diesen Sätzen bestätigte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, worüber seit geraumer Zeit spekuliert worden war, er gibt seine beiden Spitzenämter ab. Für die Entscheidung nannte Weil vor allem persönliche Gründe.
Ich bin 66 Jahre alt und ich merke das auch.
Die vielen Jahre als SPD-Landesvorsitzender und Ministerpräsident hätten ihn Kraft gekostet. Ungewöhnlich offen sprach Weil von den persönlichen Folgen des großen Drucks im Politikbetrieb.
Dazu will ich gerne noch hinzufügen, dass ich eben leider, wie viele andere Menschen auch in Deutschland, unter Schlafstörungen leide. Und das macht dann einen anstrengenden Alltag noch anstrengender.
Jetzt sei es an der Zeit, kürzer zu treten. Zudem verlangten die aktuellen Herausforderungen hierzulande eine Führungsfigur, die eine längere politische Perspektive habe als er. Mit dem noch amtierenden Wirtschaftsminister Olaf Lies gäbe es einen sehr guten Nachfolger, so Weil.
Es ist bekannt, wir sind einmal als Konkurrenten gestartet, aber ich kann wirklich sagen, aus dieser Wettbewerbssituation heraus ist eine Freundschaft entstanden.
Lies sei einer der absoluten Leistungsträger innerhalb der Landesregierung, lobte Weil. Es habe in der SPD einstimmigen Applaus für Lies gegeben. Lies wiederum lobte Weil als Landesvater, dem die Menschen vertraut hätten und der ihm persönlich ein Freund geworden sei.
Deswegen bedanke ich mich sehr, lieber Stefan, für das Vertrauen, das du mir damit aussprichst, indem du mich vorgeschlagen hast. Und ich werbe natürlich dafür, dass ich die Unterstützung auch von den Fraktionen des Niedersächsischen Landtages bekomme, um dann tatsächlich verantwortungsvoll eine solche Aufgabe anzunehmen.
Sein Ziel sei es, bis zur Landtagswahl 2027 und darüber hinaus die rot-grüne Koalition in Niedersachsen fortzusetzen. Der 57-jährige Olaf Lies gilt als erfahrener Politiker, der durch sein bisheriges politisches Wirken vor allem in der Landwirtschaft, im Umwelt- und Naturschutz sowie in der Wirtschaft und bei den Gewerkschaften gut vernetzt ist. Schon Ende Mai könnte er den Landesvorsitz sowie das Amt des Ministerpräsidenten offiziell von Stefan Weil übernommen haben. Die entsprechenden Wahlen im Landtag und auf dem Landesparteitag gelten als Formsache.
Annette Deutzkens berichtete aus Hannover. Gerd Wolf beobachtet für NDR Info seit vielen Jahren die Landespolitik in Niedersachsen. Er war mir am Nachmittag in Hannover zugeschaltet. Erstmal für alle, die die Landespolitik und das politische Geschehen in Hannover nicht so intensiv verfolgen. War das ein schon länger absehbarer Schritt, weil es zeichnete sich auch der Zeitpunkt heute ab und dass es dann wirklich Lies werden soll?
Ja, das war absehbar. Weil hatte immer wieder gesagt, die aktuelle sei seine letzte Regierungszeit als Ministerpräsident. Offen war ja immer geblieben, wann er als Landesvorsitzender der SPD in Niedersachsen und in der Folge als Regierungschef zurücktreten würde. würde er das tun zum Ende der Legislatur 2027 oder zur Hälfte, also im Laufe dieses Jahres. Er hatte das immer offiziell von seiner Gesundheit abhängig gemacht. Und diese Verbindung hatte ihm eigentlich, wenn man genau drauf schaut, lange niemand so richtig abgenommen. Einfach weil nichts auffällig gewesen war. Der Mann kam stets fit, aktiv daher. Ja, Mitte 60, aber eben im Saft. Das war der Eindruck. Und insofern war das eine Überraschung heute Nachmittag, dass Weil ganz offen und ganz direkt seine Gesundheit angeführt hat als Grund für seine Entscheidung. Er leidet schon länger unter Schlafstörungen. Das mache eben das Pensum eines Ministerpräsidenten mittlerweile ziemlich schwer. Weil er das so formuliert, ich bin 66 und ich merke das. Und wenn man sich dann umhört im Kreis der Kollegen, dann mehrt sich irgendwie die Zahl derjenigen im Moment ganz doll, die schon Anzeichen von Anstrengung bei Weil entdeckt haben wollen. Aber wie dem auch sei, es gibt ja auch politische Gründe, warum der Wechsel jetzt stattfinden soll. Olaf Lies hätte, wenn er gewählt wird, dann 2,5 Jahre Zeit, sich im Amt eines Regierungschefs in Niedersachsen zu profilieren.
Braucht Lies diese Zeit bis zur Landtagswahl, um sich sowas wie einen Amtsbonus oder gar Landesvater-Nimbus aufzubauen? Oder andersrum, ist er schon zu lange Landesminister, um noch einen Neuanfang zu verkörpern?
Nö, das ist er sicherlich nicht. Neuanfang sicherlich nicht so direkt am Anfang. Dafür ist er zwar zu lange dabei, aber er hat beim besten Willen nicht den Bekanntheitsgrad, den Stefan Weil hat. Neuanfang ist für ihn natürlich eine völlig neue Verantwortung. Er muss seine Koalition mit den Grünen zusammenhalten. Er ist kein Grünenfresser, aber da sind schon Konflikte absehbar, auch wenn es heute von den Grünen in Niedersachsen hieß im Wesentlichen, ja, das wird alles schon, es gilt der Koalitionsvertrag, den haben wir, egal mit wem an der Spitze. Aber wenn wir mal so ein paar Punkte ansprechen, für die ein Wirtschaftsminister Lies steht, ich sag mal Autobahnbau, LNG-Terminals, da kann es schon manche Grüne kribbeln. Also schauen wir mal, um Landesvater im Waldschen Sinne zu werden, da fehlt es ihm sicherlich erst einmal an Regierungszeit, an Bekanntheit auch. Die Botschaft war heute erst einmal Demut vor dem scheidenden Ministerpräsidenten, aber weiter so.
Wie steht die Niedersachsen-SPD da im Land und in Berlin? Sie stellt ja auch den SPD-Bundesvorsitzenden und mutmaßlichen Vizekanzler. Kann Olaf Lies da ein ähnlich gewichtiges Wörtchen mitreden wie Stefan Weil in den vergangenen Jahren?
Das macht er ja schon im Hintergrund auf jeden Fall in den aktuellen Berliner Koalitionsverhandlungen. Da saß Lies ja für die Niedersachsen-SPD, da saß nicht Stefan Weil. Niedersachsens SPD ist der wichtigste Landesverband der Partei. Klingbeil, der Parteichef, Pistorius, Verteidigungsminister, Miesch, der Generalsekretär, Hubertus Heil, der Arbeitsminister. Und in dieser Reihe, da reiht sich Lies jetzt eben ein. Wie groß, wie mächtig, wie einflussreich das Wort sein wird, dass er dann mitreden kann, das wird zwangsläufig von seinem Erfolg in Hannover abhängen. Und so eine Strecke zusammenzubekommen wie Stefan Weil, das muss man erst einmal schaffen. Erfolge heißt eben auch Fortschritte bei den Themen, die in Niedersachsen brennen. Bei der Schulpolitik vor allem, bei der Bildung, die Kita-Frage. Aber eben auch vor allem, was Lies wichtig ist, nämlich, dass sich eine starke politische Mitte vor den Rändern behaupten kann. Lies ist auch jemand, der auf die CDU zugehen kann. Das haben wir erlebt bei den Diskussionen um die Rettung der Meyer-Werft in Niedersachsen zum Beispiel.
Zur Landtagswahl 2027 wird die SPD dann 15 Jahre den oder die Ministerpräsidenten gestellt haben. Ist das dann eine ausgemachte Sache, auch nach jetzigen Umfragen, dass sie das verteidigen kann? Wie steht die CDU im Land aktuell da? Wittert sie durch den Abgang Weils vielleicht sogar ihre Chance?
Die CDU wittert, wenn sie in den Umfragen schnuppert, sicherlich etwas, dass da was sein kann, dass was gehen kann. Und natürlich wäre es der CDU und dem dann wohl designierten Herausforderer Sebastian Lechner lieber gewesen, gegen einen Konkurrenten antreten zu müssen, der sich eben noch nicht im Amt profilieren konnte, wie Lies das jetzt für die nächsten 2,5 Jahre vorhat. Lechners Reaktion heute auf die Ankündigung des Amtswechsels war schon absehbar. Weil habe einen Wahlkampf gemacht, in dem er versprochen habe, bis 2027 im Amt zu bleiben. Dieses Versprechen sei nun gebrochen worden und deswegen müsse es jetzt Neuwahlen geben. Aber die CDU glaubt wohl selbst nicht daran, dass es so weit kommen wird. Ihr eigener Zeitplan sieht vor, 2026 den Spitzenkandidaten offiziell zu benennen, dann einen sogenannten Niedersachsen-Plan vorzulegen, inhaltliche Arbeit, 10 Punkte, was anders laufen muss im Land. Da zielt man dann klar auf den absehbaren Wahltermin 2027 und bis dahin ist lang hin. Wie geht es jetzt erstmal kurzfristig weiter in Niedersachsen? Für den 16. Mai lädt die SPD zum Sonderparteitag ein. Da wird dann Olaf Lies offiziell der Landtagsfraktion als neuer Regierungschef vorgeschlagen. Dann vier Tage später, am 20. Mai, wird Stefan Weil im Landtag seinen Rücktritt erklären. Und dann am 24. Mai wird es noch einmal einen SPD-Landesparteitag geben. Und an diesem Tag wird dann, so ist die Planung, Olaf Lies Stefan Weil auch als Landesvorsitzender in Niedersachsen ablösen.
Informationen und Einschätzungen von NDR-Info-Redakteur Gerd Wolf, der die Geschehnisse heute in Hannover beobachtet hat.
NDR Info. Die Meinung.
Eine Personalrochade rechtzeitig vor der kommenden Landtagswahl 2027, die nun Olaf Lies für die Sozialdemokraten gewinnen soll? Oder wurden heute Ambitionen von Niedersachsen in Berlin ausgebremst? Der Kommentar von Katharina Seiler.
Es ist die richtige Entscheidung für die niedersächsische SPD. Stefan Weil ist noch ein starker Ministerpräsident. Lange hat er der SPD sichere Wahlsiege in Niedersachsen beschert, hat den Landesverband zusammengehalten, starke Persönlichkeiten für die SPD nach Berlin geschickt, gehörte zu den Schrittmachern auch für die Bundespartei. Aber der Zenit ist überschritten. Zum einen, weil schon lange klar ist, dass das Weils letzte Amtszeit sein würde. Zum anderen ist spätestens seit der Bundestagswahl offensichtlich, dass auch die SPD in Niedersachsen an Rückhalt eingebüßt hat. 10 Prozentpunkte hat sie im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl und zur letzten Landtagswahl verloren. Das heißt, Platz 2 hinter der CDU. Kehrt sich der Trend nicht um, wäre das Ministerpräsidentenamt für die SPD verloren. Es ist also eine Weichenstellung nötig. Oder auch eine Neuaufstellung, so wie es der Niedersachse und SPD-Bundesparteichef Lars Klingbeil für die Bundespartei schon gefordert hat. Ein Amtswechsel gut 2 Jahre vor der nächsten Landtagswahl ist dabei ein sinnvoller Schritt. So bleibt dem Neuen noch genügend Zeit, sich bekannt zu machen, eigene politische Akzente zu setzen und sich einen Amtsbonus aufzubauen. Dass dieser Neue, Olaf Lies, nun so neu nicht ist, mag das Bild von der Neuaufstellung etwas trüben. Aber die Zeit drängte. Der langjährige Landesminister Lies gilt zwar schon viele Jahre als Kronprinz, doch es drohte die Gefahr, dass sich durch die Regierungsbildung in Berlin andere Kronprinzen in Stellung bringen könnten. Zum Beispiel die vielen starken Niedersachsen-SPD-Männer, die nicht alle Platz in einem neuen Bundeskabinett finden können. Der Wechsel an der niedersächsischen SPD-Spitze musste also zügig kommen. Das hat nun offenbar geklappt. Nun wird es an Lies liegen, sich einen Amtsbonus zu erarbeiten und das Ministerpräsidentenamt für die SPD zu sichern und damit weiterhin auch für die Bundes-SPD eine wichtige Machtbasis zu bleiben.
Die Meinung von Katharina Seiler in den NDR-Info Themen des Tages. Dass Nancy Faeser zu den politischen Schwergewichten der SPD in der Ampelkoalition gehörte, die nicht aus Niedersachsen kommen, das wurde spätestens klar, als sie sich am Ende vergebens anschickte, hessische Ministerpräsidentin zu werden. Danach wirkte sie wieder als Innenministerin und dieses Ressort wird auch in der künftigen Bundesregierung im Brennpunkt stehen. Denn die Union setzt auf eine noch rigidere Zuwanderungspolitik, als Faeser sie betrieb. Vielleicht werden CDU/CSU auch das Ministerium für sich beanspruchen, wie übrigens in allen großen Koalitionen bislang. Faeser zog heute eine Bilanz ihrer Migrationspolitik, die sie für erfolgreich hält. Auch weil sie die Grenzen respektierte, die Rechtsstaat und Europarecht setzen.
Und ich darf Ihnen das einmal zeigen, wie das aussieht.
Nancy Faeser holt eine armbreite Papptafel unter dem Tisch hervor und hält sie in die Kameras. Darauf Balken und farbige Pfeile. Was die Bundesinnenministerin hier zeigen will, ihre Migrationspolitik funktioniert. 77% mehr Visa für Arbeit und Ausbildung als zu ihrem Amtsantritt. Aktuell 43% weniger Asylanträge als vor einem Jahr. Und 30% mehr Abschiebungen in diesem Zeitraum.
Wir haben die irreguläre Migration stark zurückgedrängt, trotz der Krisen und Kriege, die wir aktuell erleben.
Nach den Worten der SPD-Politikerin kann Deutschland stolz darauf sein, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mehr als 1,2 Millionen Menschen hier aufgenommen zu haben. Zusätzlich zu den Asylbewerbern, vor allem aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Faeser zählt weiter auf, mehr Integrationskurse für Neuankömmlinge, schnellere Einbürgerungen, Chancen auf einen regulären Aufenthalt für langjährig Geduldete. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bundesinnenministerin so eine Bilanz zieht. Faeser betont stets, sie habe mehr verändert als ihre Vorgänger, die strengsten Migrationsgesetze seit langem. Die Bilanz heute soll wohl ein Zwischenruf sein in den laufenden Koalitionsverhandlungen. Während CDU und CSU immer wieder eine sogenannte Migrationswende verlangen, warnt die SPD-Ministerin vor leerer Rhetorik.
Es muss immer um Lösungen gehen, die in der Realität auch funktionieren. Die Herausforderungen löst man nicht mit Ankündigungen oder markigen Forderungen, sondern nur mit unermüdlicher und beharrlicher Arbeit.
Die Bundesinnenministerin verweist darauf, dass die Bundespolizei seit Beginn der Grenzkontrollen etwa 50.000 Menschen zurückgewiesen hat. Faeser betont, das passiert im Einklang mit europäischem Recht und in Abstimmung mit den Nachbarländern. Diese Formulierung findet sich auch im Sondierungspapier von Union und SPD wieder, aber wird auf beiden Seiten unterschiedlich interpretiert. Aus der Union heißt es, Abstimmung bedeute ja nicht Zustimmung. Der CDU-Innenpolitiker Thorsten Frey gibt sich aber optimistisch, eine Lösung zu finden.
Deutschland kann sich natürlich nicht abhängig machen von seinen Nachbarn. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass wir nie eine Politik gemacht haben, die das Interesse unserer Nachbarn nicht angemessen berücksichtigt hätte.
Für Frey ist Deutschland ein Magnet in der Mitte Europas und ziehe Menschen an. Das störe auch viele Nachbarn. In ihrem Sondierungspapier haben Union und SPD schon vereinbart, den Familiennachzug einzuschränken, freiwillige Aufnahmen zu beenden und den Pflichtanwalt vor Abschiebungen abzuschaffen. Ob Faeser das umsetzt und dann noch Bundesinnenministerin sein wird, ist fraglich. In den Koalitionsverhandlungen saß sie in der Arbeitsgruppe Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau.
Die Frage, wer wo in Verhandlungen mitarbeitet, hat in der Regel keinen Einfluss darauf, wie man Politik sieht oder was das dann auch für die Zukunft bedeutet. Ich erinnere nur daran, dass ich beim letzten Mal einfaches Mitglied in der Arbeitsgruppe Migration war.
Migration sei eine permanente Managementaufgabe. Wer die künftig übernimmt, ist offen. Aber Faesers Bilanz der Migrationspolitik ist auch eine Bilanz in eigener Sache.
Nancy Faeser zieht Bilanz ihrer Migrationspolitik als Bundesinnenministerin, Björn Dahke berichtete. So richtig zufrieden ist kaum jemand in der französischen Politik mit dem Urteil gegen Marine Le Pen. Ihre Veruntreuung europäischer Steuergelder im großen Stil zugunsten der eigenen Partei, sie bezahlt das mit dem Verbot einer erneuten Kandidatur fürs Präsidentenamt. Die Konkurrenz, auch die aktuelle Regierung, sie versuchen, der erwartbaren Erzählung Le Pens und des Rassemblement National entgegenzutreten. Das sei ein politisch bestelltes Strafurteil gewesen. Julia Borotta aus Paris über das Nachbeben nach dem Urteilsspruch.
Das politische Erdbeben nach dem Urteil gegen Marine Le Pen erfasste heute auch die französische Nationalversammlung. Erster am Mikrofon Jean-Michel Tanguy vom Rassemblement National. Scharf zielte er auf das Gericht, das Marine Le Pen verurteilt hat. Wir haben es hier mit einem kleinen Haufen von Richtern zu tun, die vorgeben, Recht zu sprechen, die aber eigentlich nur Blutrache wollen. Die Blutrache des Systems gegen seinen einzigen Gegner, gegen den Rassemblement National und diejenige, die uns verkörpert, Marine Le Pen. Es gibt Willkürherrschaften, die ihre Gegner einsperren, und es gibt hier und heute tyrannische Richter, die den Rechtsstaat öffentlich hinrichten. Frontalangriff auf die Justiz. Premierminister François Bayrou bemühte sich, die Diskussion zu versachlichen. Die Regierung habe qua Gewaltenteilung nicht das Recht, die unabhängige Justiz zu kritisieren. Angesichts der Drohungen gegen die Richter versicherte der Premier seine bedingungslose Unterstützung für das Gericht. Doch dann kritisierte er das Urteil doch.
En principe.
Jedes schwere Urteil muss anfechtbar sein und bei der sofortigen Vollstreckung der Nichtwählbarkeit, wie sie jetzt verhängt wurde, ist eine rechtzeitige Berufung wegen des Zeitaufwandes de facto kaum möglich. Genau in diese Richtung argumentiert auch Marine Le Pen. Weil dem System nichts anderes einfalle, habe es die juristische Atombombe herausgeholt. Le Pen behauptete in einer Pressekonferenz am Vormittag, das erklärte Ziel der Richterin ist es, mich daran zu hindern, zur Präsidentin gewählt zu werden. Damit bezieht sich Le Pen auf die Urteilsbegründung. Darin steht, dass der Entzug des passiven Wahlrechts, also die Nichtwählbarkeit, mit sofortiger Wirkung vollstreckt werden müsse. Denn andernfalls könne die Situation eintreten, dass Le Pen zur Präsidentin gewählt wird und ein Gericht es in einem späteren Berufungsprozess die Nichtwählbarkeit bestätigt. Das wäre eine Störung der öffentlichen Ordnung, argumentierte die Richterin, denn dann hätte Frankreich eine Präsidentin, die eigentlich gar nicht hätte gewählt werden dürfen. Der Parteichef des Rassemblement National, Jordan Bardella, nennt diese Argumentation skandalös. Die Vorsitzende Richterin habe ein politisches Urteil gesprochen. Dagegen müssten die Franzosen aufstehen. Ich glaube, Millionen von Franzosen sind empört. Ich fordere alle wütenden Franzosen und Französinnen auf, ihre Haltung demokratisch und friedlich auszudrücken. Am Wochenende sollen Demonstrationen stattfinden. Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen des RN sind gehalten, Kundgebungen zu organisieren. Eine Petition gegen das Urteil ist im Umlauf. Währenddessen verspricht der Justizminister Gérald Darmanin ein rasches Berufungsverfahren, sodass doch noch rechtzeitig vor den Präsidentschaftswahlen 2027 geklärt werden könne, ob die nächste Instanz das harte Urteil gegen Le Pen bestätige oder abmildere. Und Premier Bayrou sagte in Richtung der Abgeordneten des Rassemblement National:
La loi à partir de laquelle les juges ont pris leur décision.
Das Gesetz, auf dessen Grundlage die Richter entschieden haben, wurde hier in diesem Haus beschlossen. Es ist ganz einfach. Machen Sie einen Vorschlag zu einer Gesetzesänderung und dann entscheiden wir hier, ob wir die Bestimmungen zur Nichtwählbarkeit und der sofortigen Vollstreckung ändern. Die politische Klasse in Frankreich ist in Aufruhr.
Einige Abschiedsbesuche hat der Kanzler schon absolviert, gestern etwa auf der Hannover Messe. Die Bundesaußenministerin war schon vor 2 Wochen in Kanada, zum letzten Mal im Kreise der Kolleginnen und Kollegen der G7. Den Tag heute verbrachte sie in Kiew. Der russische Angriff auf den Nachbarn Ukraine überschattete ihre ganze Amtszeit und er wird auch der neuen Regierung Entschlossenheit abverlangen. Geht es aber nach Washington und Moskau, wird nicht nur Baerbock keine Rolle mehr im Konflikt spielen, sondern alle europäischen Diplomaten und Politiker. Florian Kellermann hat die Grünen-Politikerin, die an die Spitze der UN-Generalversammlung wechseln soll, in der ukrainischen Hauptstadt begleitet.
Annalena Baerbock erwähnte es selbst bei der Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Andriy Sybiha. Dies ist wohl ihr letzter Besuch in ihrem Amt in der ukrainischen Hauptstadt. Die scheidende Außenministerin versicherte der Ukraine aber immer wieder, dass Deutschland auch nach dem bevorstehenden Regierungswechsel in Berlin zu dem angegriffenen Land stehen werde.
Und deswegen war es mir wichtig, jetzt zum Ende meiner Amtszeit auch hier zu sein, um deutlich zu machen, wir als deutsche Bundesregierung, die allergrößte Mehrheit in unserem Land, wird genau das weiter tun. Für unseren Frieden in Freiheit einzutreten und das bedeutet, die Ukraine weiter entschlossen zu unterstützen. Dafür haben wir als alte Regierungsparteien und als jetzt kommende Regierungsparteien eine historische Gesetzesänderung vorgenommen, eine Grundgesetzänderung vorgenommen, mit der wir ermöglichen, dass es ein Milliardenfinanzpaket für unsere eigene Sicherheit, aber auch die militärische Unterstützung der Ukraine gibt.
Baerbock sprach damit die Reform der sogenannten Schuldenbremse an, beschlossen noch vom vorigen Bundestag. Damit wird auch eine stärkere Unterstützung der Ukraine möglich in deren Verteidigungskampf gegen Russland. In diesem Jahr werde Deutschland das ukrainische Militär mit Waffen und Munition im Wert von rund 7 Milliarden Euro unterstützen, so Baerbock. Dazu zählten Systeme für die Luftverteidigung ebenso wie Artilleriemunition. Bei ihrem Besuch in Kiew sagte die Ministerin weitere 130 Millionen Euro an humanitärer Unterstützung zu. Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha machte deutlich, dass er den Einsatz von Baerbock für die Ukraine zu würdigen weiß. Er holte sie am Morgen persönlich vom Kiewer Bahnhof ab. Bei der Pressekonferenz gab Sybiha allerdings zu verstehen, dass sein Land weiter auch auf die Unterstützung aus den USA hoffe, trotz der zuletzt schwierigen Beziehungen zur US-Administration von Donald Trump. Wir sehen große Chancen, mit noch größeren Anstrengungen einen gerechten Frieden zu erreichen. Das entspricht auch den Interessen der USA und der transatlantischen Gemeinschaft. Wir wollen unseren Dialog auch mit den USA auf allen Ebenen verstärken. Außenministerin Baerbock blickte allerdings skeptisch auf die US-Administration und ihre Gespräche mit Russland auf der einen und der Ukraine auf der anderen Seite. Nur die Ukraine habe bisher gezeigt, dass sie zu einem Waffenstillstand und einem echten Frieden bereit sei, sagte die Außenministerin. Ganz anders der russische Staatschef Wladimir Putin.
Putin spielt auf Zeit. Er laviert sich aus Verhandlungen heraus, setzt seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg fort und eskaliert mit brutalen Drohnenangriffen auf Häuser. Putin kann man in dieser Situation nicht trauen. Einen echten und nachhaltigen Frieden wird es erst geben, wenn der russische Präsident einsieht, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann, dass seine Zerstörung nicht erfolgreich ist.
Deshalb müsse die Ukraine aus einer Position der Stärke heraus in künftige Verhandlungen mit Russland gehen, so Baerbock.
Florian Kellermann aus Kiew am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Dienstag.